Sag mal, wie viele US-Amerikaner haben wir eigentlich? Nächstes Jahr hast du schon mal gezählt?
Also das erwischt mich komplett außer Kalten, aber das echt? Lässt sich, das guck, lässt sich mal, ja guck, Gott sei Dank rausfinden.
Jetzt bin ich gespannt, wie schnell er es hat.
Ja.
Das ist das wirklich Spannende.
Sogar halbwegs fix. Kann mir sein, dass ich die letzte Pressemeldung noch offen habe. Da ist er nämlich. Guck mal hier.
Oh.
Ein Kanadier.
Das ist kein Amerikaner.
Ein US-Amerikaner.
Eins.
Zwei. Noch ein Kanadier. Und dann kommt da noch Shane Gersick zu. Über den wir auch noch reden müssen, glaube ich, ne?
Über den haben wir auch noch nicht gesprochen.
Das sind aber, der ist auch US-Amerikaner. Das
sind zwei.
Ja. Und damit, das war's dann auch, weil wir sind ja auf den Importstellen.
Ich versuche ja jetzt schon, meine Geschichten fürs Jahr mal zu überlegen.
Und du und möchtest
was steht
die Jungs
an
fragen?
Im November?
Ja, okay. Ne? Ja, sind die eigentlich wahlberechtigt? Die sind wahlberechtigt, ne?
Na, natürlich. Ja gut, du musst dich registrieren lassen in den USA. Das ist ja der Unterschied zu uns hier in Deutschland. Wenn du in den USA wählen willst, musst du dich vorneweg registrieren lassen. Und wenn du registrierter Wähler bist, dann darfst du auch deine Stimme abgeben, egal wo du bist.
Okay, ich bin gespannt, was sie dir antworten.
Ja. Mal gucken.
Wenn du sonst nichts zu berichten hast.
Aber es ist doch spannend, ob wir Trumpeteers unterwegs sind. Oder wie wir jetzt gelernt haben, Freunde von Kamala.
Kamala Harris.
Ja komm, also musst zugeben, es war eine spannende Woche.
Das auf jeden
Oder
Fall.
Oder spannende zwei
ich
Wochen.
Ich hätte ja, eigentlich. Also ich meine, das ist jetzt wirklich off-topic, aber ich habe mich ja auch schon gefragt, wie das überhaupt sein kann, dass Joe Biden nochmal antritt, weil das war ja alles absehbar. Also es ist ja jetzt nichts Neues mit seinem Alter und was da nicht alles ist und die Ausfälle, die sich ja in letzter Zeit gehäuft haben, was aber glaube ich auch ein bisschen mit Stress und Druck zu tun hat, muss man ganz ehrlich sagen, die gab es vorher auch schon. Also das kam jetzt alles nicht so besonders überraschend. Ich hätte aber ehrlicherweise gedacht, der zieht das durch, aber vielleicht geht es ihm wirklich auch einfach nicht mehr so dolle.
Ich glaube, dass der einfach auch clever ist.
Und das auf jeden Fall, sonst wirst du nicht US-Präsident, glaube ich.
Ich weiß nicht, hast du heute Nacht, also wir sind ja Mittwoch, am Dienstagabend hat Frau Harris ihre erste Ansprache gehalten. Hast du zufällig ein paar Szenen? Du kannst es natürlich nicht vergleichen. Das ist ja mal der Punkt. Und ich erinnere mich noch an die gute alte Yes, we can Mentalität. Ich weiß nicht, da warst du ja fast noch ein Baby. fast.
13 war ich da, aber gut.
Naja, also als der Barack hier an der Siegessäule stand.
2006 oder 2007 oder
ne? Ja, ganz genau. Ja. Also war das ja auch schon eine etwas andere Geschichte, was so die Euphorie anbelangt.
Ja.
Die hat Biden irgendwie nie so richtig entflammen können. Und jetzt merkst du einfach, also da funktioniert schon wieder was. Und wenn du über 100 Millionen in irgendwie 36 Stunden zusammenholst, hast du auch einen gewissen Rückhalt zumindest.
Ja, man merkt, dass das ein Thema ist, was ein paar Menschen bewegt, dieser Präsidentschaftswahlkampf. Ne? Aber um jetzt mal den Bogen auch zum Sport oder zum Eishockey zu schlagen, das ist ja am Ende des Tages der gleiche Effekt, den es auch gibt, wenn ein Trainer gewechselt wird. Ne? Du setzt halt einfach einen Impuls und jemand, der neu dazukommt, dem hören erstmal alle zu. So. Und dann wird sich jetzt natürlich zeigen, wie gehaltvoll das ist demnächst, was da so passiert oder ob sie überhaupt eine Chance hat. Weil ich glaube, Biden hätte keine mehr gehabt, so ehrlich müssen wir auch sein.
44% Kamala Harris in der ersten Umfrage unter registrierten Wählern heute Morgen zu 42. Und was sagt das am Ende?
Nix.
Nein, aber das ist ja das Spannende, finde ich immer wieder an US-Wahlkämpfen. Dadurch, dass die ja dieses Ding haben, the winner takes it all. Mhm. Das heißt, wenn du einen Bundesstaat für dich gewinnst, kriegst du halt alle Stimmen dieser Wahlpersonen, die da drin stecken. Und das ist das Krasse. Ne? Das muss man einfach sagen. Nein, deshalb finde ich es super spannend. Aber gut, das
war also jetzt mit den zwei. Also ich meine, wir beiden können ja auch viel, viel lernen, auch für unsere tägliche Arbeit, so was das angeht. Ne? In Richtung, das ist ja, am Ende des Tages ist es ja Marketing, PR und sonst irgendwas. Da geht es ja am Ende des Tages ja überhaupt nicht um Inhalte. Wenn es um Inhalte gehen würde.
Wenn du mal irgendwann so ein Filmchen machst, wie das Biden und Harris über Trump und andersrum gemacht haben, über die Kölner Haie oder über die Schwenninger Wild Wings oder den ERC Ingolstadt oder was auch immer, dann musst du dich auf was vorbereiten. Ich weiß nicht, wie lange du da noch im Job bist.
Ja.
Also
auch die Grenzen des Sagbaren, die werden doch momentan täglich.
So ein bisschen guter Geschmack. Nein, aber wie gesagt, ich finde es einfach spannend, dann sich auch mal mit denjenigen zu unterhalten, die das ja auch entscheiden dürfen, die es auch ein Stück weit leben müssen. Fragezeichen. Und vielleicht hat man da mal gen November, wenn man die Jungs auch mal kennt, ob sie über Politik reden wollen, weiß man ja auch nicht. Zwingend tut man sie sowieso nicht. Aber spannend wäre es.
Ich guck mal, was sich machen lässt.
Meinst du?
Ja, meine ich. Ja. Ich kann dir nichts versprechen.
Genau. Gibt es sonst noch was Spannendes, worüber wir reden müssen, bevor wir losstarten?
Ja, also rund um die Roosters gibt's ein bisschen was zu erzählen, ja. Das ist so.
Also
geht ja auch bald wieder los.
Das ist wirklich erschreckend.
Ja, das ist so. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leutchen. So, was man als erstes hört, wenn man damals, ist auch schon gefühlt eine Ewigkeit her, auch gar nicht so lange, 5 Jahre, aber wenn man neu dazu kommt, ist so, ja, und jetzt warte mal ab, wie schnell Weihnachten ist. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr, davor das Jahr, auch hier im Podcast immer gesagt. Und das gilt natürlich auch für alle, die hier sitzen, für dich und mich. Wartet mal ab, wie schnell Weihnachten ist.
Vor allen Dingen auch wieder dieser Sommer vorbeigegangen ist.
Das ist auch, ja. Das ist so.
Also, wenn du dir überlegst, dass wir bald den 1. August haben und dann schluppdiwupp irgendwie am 7. März oder so.
9. März war das letzte Spiel, ja.
Krasse Nummer. Naja, komm, lass uns anfangen.
Und jetzt stell mal vor, du würdest dann noch Playoffs spielen hinten dran. Das wäre ja noch kürzer.
Das stimmt. Finden mal den richtigen Knopf.
Wir arbeiten dran.
Ich bin gespannt.
Und los.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
Hallo, hier sind's.
Eigentlich. Wir haben jetzt im Vorfeld noch gar nicht konkret drüber gesprochen, aber das letzte Mal im 2-Wochen-Rhythmus. Also nächste Woche ist ja streng genommen der.
Also nächste Woche, das ist Fakt, gibt's keinen Podcast. Wir gehen in eine nochmal kurze Sommerpause, obwohl so die ersten eintrudeln.
Ja.
Ne, so langsam.
Ja, wir sammeln.
Wir sammeln, genau. Und wann ist erste offizielle Training?
Also dadurch, dass der Saisonstart ja jetzt am 20. September entsprechend eine Woche später als normalerweise ist, hat sich das ganze Vorbereitungsthema auch nach hinten verschoben. Das bedeutet für uns in der Organisation, das ganze Drumherum, Medical Checks, Mediatermine und so weiter und so fort, ein bisschen Entspanntheit. Mhm. Die Jungs sollen, / müssen, alle am Montag, den 5. August hier sein.
Okay. Und
dann ist ja, sagt man so schön, freiwilliges Eistraining, wobei ich glaube, da wird sich keiner trauen, nicht aufs Eis zu gehen. Also reguläres Training, Vorbereitungsauftakt und so weiter und so fort, dann eben erst in der Woche danach am dann 12.8. genau.
Also in der Woche garantieren wir euch schon mal wieder einen Podcast.
Ja, das macht Sinn.
Und dann gucken wir nochmal, ob Felix und ich zusammenfinden in der Woche davor, weil das ist mal die schlimmste Arbeitswoche für den Felix.
Ja.
Die Woche, wenn die Jungs eintrudeln mit allen Terminen rechts, links.
Ja, ja. Also irgendwas. Na, ich weiß nicht. Also es ist viel. Man entwickelt auch eine gewisse Routine, aber es kommt doch irgendwie jedes Jahr ein bisschen mehr dazu, auch die Sachen, die wir machen. Also, wenn ich mir vergleiche, wie die Media Days vor 3-4 Jahren ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen, das ist schon ist eine große Veränderung, die da stattfindet. Aber ich sage ja immer, man Augen auf bei der Berufswahl, man will sich ja auch nicht beschweren.
Ja, genau. Und damit
und für dich habe ich sowieso immer noch ein Stündchen Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
Das ist so schön.
Setz die Minute auch noch zu Hause hin.
Genau, nachts um 3.
Ja, ist mir egal.
Da machen wir den super Podcast. Mal gucken, wie es mit Gästen ist. Wir haben übrigens heute keinen.
Nee.
Wir haben mal gesagt, habt ihr ja gelesen vielleicht.
Ja, nachweislich, sonst hätten wir jetzt nichts zu besprechen. Aber ja, haben
dann
wir ja.
Beenden wir jetzt unseren Podcast.
Genau, ist leider keine,
angefangen
leider haben. Keine Fragen gekommen. So nee, was
leider
Dummes.
Keine Fragen gekommen. Also so gut und gerne nur 15, 20 haben wir mal raus. Gucken mal, wie wir das heute so hinkriegen.
ja, ich bin auch mal gespannt. Meistens verquatscht man sich dann ja über die eine oder andere Frage, aber.
Ja, du schon. Ich bin ja immer zielorientiert.
Ja, ja, absolut. Könnte dir nie passieren. Das Nein, ist richtig.
Das ist definitiv.
Wo du recht hast, hast du recht.
Ja. Und, machen wir es jetzt? Das Neue? Ja.
Genau, vorher noch zum. Ups, da ist mein Handy mir aus der Tasche gefallen.
Alter. Ist du musst schlimm, aber auch Kohle haben.
War nur das.
Fünf Handys hier liegen.
Das ist das Diensthandy. Nee, ist gar, oh scheiße, das ist nicht das Diensthandy, das ist mein privates.
Ja, das
ist, legen wir das mal schön zur Seite hier. Das
ist natürlich richtig übel.
Ja, ja.
Schon wieder ein Splitscreen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich hast Glück gehabt. Nee,
da passiert irgendwie nichts. Ich glaube, da hat Apple dran gearbeitet.
Ja.
Gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Handymarken.
Ja, aber wir hätten natürlich auch kein Problem damit, wenn
genau.
Apple der neue Ausrüster dieses wunderbaren Kühlschweine Iserlohn Podcast.
Powered by Apple.
Dann hätten wir es geschafft.
Ja, auf jeden Fall.
Ob wir dann das hätten schaffen?
Geschafft.
Also diese, nein, ich fürchte.
Also ein dafür, Apfel auf dem Trikot wäre auch geil.
Das wäre eine Nummer.
Ja. In obwohl, Weiß, da wird ja auch zum
Design obwohl jetzt passen. Musst du natürlich wieder sagen, dass es natürlich auch diejenigen gibt, die das konsequenterweise ablehnen würden.
Ja.
Multitech-Unternehmen.
Ich sehe ja auch nicht, aber es sieht doch einfach gut aus.
Ja.
So ein schön designmäßig kannst du denen jetzt nicht viel vorwürfen.
So ein Äpfelchen.
So, wo waren wir jetzt, bevor wir das in die Tasche gefallen ist? Wir wollten noch über
was Neues reden.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass wir, ja, ich würde es jetzt nicht eine Exklusivmeldung haben, weil es ja dann doch relativ fix geht. Frühe Vogel kriegt die exklusive Podcast-Info. Wenn das Ganze hier erscheint, wird das dann im Laufe des Vormittags auch entsprechend veröffentlicht. Aber bis dahin kann man hier, glaube ich, schon mal guten Gewissen sagen, dass die Kaderplanung, zumindest was den Vorbereitungsstart angeht, vorerst, das hält einem ja immer noch ein paar Hintertürchen offen für die ein oder andere Rochade, die eventuell noch passieren könnte, aber vorerst abgeschlossen ist, was bedeutet, dass wir auf der Position des letzten, wenn man sagt, letzten geht natürlich unendlich viele theoretisch, aber gang und gäbe ist, dass man drei Jungs im Kader hat, die unter diese U23-Regelung fallen. Da hatten wir bisher mit Maciej Rutkowski und Lennart Nilek zwei und damit kommt jetzt mit Noel Safran von den Adler Mannheim noch ein dritter dazu. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass es mit Flo Elias zu keiner weiteren Zusammenarbeit kommen wird. Ist jetzt nicht bei uns. Wollte ich gerade sagen, es ist nicht bei uns bekannt zu geben, was so passiert. Aber
lass mich raten, Augsburg.
Ja gut, wenn schon einer da ist, gibt es vielleicht auch noch bald einen zweiten bei denen.
Okay.
Ich lüge dich jetzt nicht an und sage, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das ist
aber nicht du sagst an uns. Es nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ah, Augsburg.
Auch das ist halb so wild. Vielleicht greifst du denen jetzt ein bisschen vor. Sollte es denn so sein?
Ich kenne deine
Quellen nicht, aber wir stimmen uns da natürlich ab und das ist dann auch so.
Ehrlicherweise, ich habe keine Quelle und wenn es wirklich so sein sollte, aber die Gerüchte.
Ja.
Die gibt es ja jetzt nun nicht erst seit vorgestern.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn du das immer online stellst, 6.30 Uhr oder sonst 6 Uhr. Wir haben uns jetzt so drauf committed, dass wir das gemeinsam im Laufe des Vormittags veröffentlichen. Also bevor das Ganze nach Augsburg durchgesichert ist, ich weiß nicht, wie viele regelmäßige Hörer und Hörerinnen wir da unten haben, das kann natürlich sein.
Das kann ich dir nicht beantworten. Also der Podcast, da
Kunzi sind höchstens vielleicht
knapp 20 dabei.
Okay.
Also wir hoffen ja, dass wir in der nächsten Saison gemeinsam mit euch die 20er-Marke endlich überschreiten, damit wir mal irgendwann auf die 30 zugehen können.
Genau. Alterstechnisch haben wir die beide gerissen inzwischen.
Ja.
Die 30.
Ja, wir sind da. Also Noel Safran, nochmal eben sei es gesagt, ne, in Duisburg geboren, 20 Jahre alt, hat Iserlohner Vergangenheit hier gespielt bis zur U17.
Ja.
Ne, war so, glaube ich. Ne. Dann nach Dedorf gegangen, da zum U18 Nationalspieler geworden, auch U18 WM gespielt, was ja auch immer für die Bio gar nicht so schlecht ist,
wenn man das hinkriegt. Interessante Spieler laufen da immer rum.
Danach 22 zu den jungen Adlern, 15 Spiele letztes Jahr für die Adlermannern gemacht. Ich glaube, etwas unter 30, weiß es gar nicht. Bei den
Wie, du liest Spielern das jetzt nicht ab? Du hast das auswendig gelernt? Ich hab ja den Rechner hier, so ist nicht.
Ich meine, spätestens als der Kollege Adriano in Mannheim den Abgang von Noel bekannt gegeben hat und so in diesem einen Satz, auf den Iserlohner hingewiesen hat,
Iserlohner Nachwuchs, er hat geschrieben, dass er im Iserlohner Nachwuchs
liest mal hat. Zwischen den Zeilen. Und ich habe noch nicht mal mit ihm gesprochen. Da habe ich gedacht, der guckt mal zumindest das. Ja, ja. Ich glaube, für Bietigheim hat er auch noch ein paar Spiele gemacht, 23, 24.
29 Spiele für okay. Bietigheim in der DL2, 5 Punkte in der Relegation, auch noch 4 Einsätze da. Das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die man erstmal machen muss, obwohl sich das jetzt nicht unbedingt jemand wünscht. Ich erinnere mich noch, weißt du noch, Charlie hat das, glaube ich, mal erzählt, da irgendwie DL2 Playdowns, das war schwierig.
Ja, muss man auch nicht machen.
Nee, muss man
nicht. Warum ist das geworden?
Weil wir natürlich, also ich sag mal so.
Weil Elias nicht bleiben wollte.
Kann man so sagen, glaube ich, weil sonst wäre er noch hier. Grundsätzlich hat man, glaube ich, schon ganz gut gesehen, dass Flo ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, aber eben auch jemand, der letztes Jahr mit seiner Rolle nicht zufrieden war. Auch das hat man hinten raus ja gesehen. Viel, weiß ich nicht, wenn überhaupt, mal noch ein bisschen Eiszeit gekriegt, aber viel 13. Stürmer gewesen. Und hat da nicht so die Perspektive gesehen, was glaube ich auch, wenn er denn dann auch eingesetzt wurde, mal in den hinteren Reihen, Penalty Killing, sonst irgendwas, das ist eben die Planstelle, die so jemand besetzen muss und wird auch in der kommenden Saison. Und da haben wir mit Noel, glaube ich, dann am Ende des Tages den, wie sagt man auf Neudeutsch, besseren Fit.
Das wird spannend sein zu sehen. Ich meine, immerhin 41 Spiele. Das musste ich jetzt allerdings wirklich nachgucken, hat der Kollege Elias gemacht.
Ja. Hm. Ja, ganz ehrlich, er hat letztes Jahr, davor, dass er in Schwenning ganz gut gepunktet, glaube ich, hatte sich das auch ein bisschen anders vorgestellt, nachweislich. Dass das Umfeld natürlich jetzt nicht das Einfachste war in der letzten Saison, um sich als junger Spieler in Ruhe zu entwickeln, ist auch klar.
Nee, glaube ich nicht.
Was glaubst
also,
du nicht?
Ja, doch, das stimmt. Das Letzte, was du gesagt hast.
Glaube ich aber für dich mit.
Das stimmt. Ich dachte, du wolltest raus auf dieses Thema junger Spieler insgesamt und der Saison. Der muss eins hinkriegen. Also, wenn du überlegst, und ich habe es jetzt tatsächlich aufgeschlagen, er hat ja für Deutschland U18 und U20 WM gespielt. Bei der U20 WM im Jahr 2021. 5 Spiele, 4 Tore, 5 Assists. Mhm. Das ist absolut bemerkenswert. Ja, er hat, das war der Jahrgang mit Tim Stützle und JJ Peterka, 9 Punkte hat er gemacht, die beiden anderen 10 in diesem Jahr. Interessant übrigens, da hat auch ein Manuel Ahlberg gespielt als Rechtsaußen. Ganz interessante Geschichte. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu.
Sagt mir nichts denn.
Nee, verstehe ich. Du siehst einfach, was er für eine Qualität hat, wenn er in den oberen Reihen spielen könnte. Das tut er aber nicht, weil das hat er sowohl in Schwenningen als auch in Mannheim als auch hier nicht getan, weil die Körperlichkeit, die es dazu braucht, die muss er lernen. Ich habe mich oft mit ihm unterhalten letztes Jahr. Oh, das ist echt ein verrückter, ganz sympathischer Kerl.
Sehr mitteilsam an der einen oder
anderen Stelle auch. Ja, ne? Also, aber ich finde gar nicht mal so nervig mitteilsam. Da gibt es ja auch Menschen.
Nein.
Also das muss man auch dazu sagen. Das Problem ist einfach, er muss das mit dem Körper hinkriegen. Weil nur wenn er auch den Körper hat dafür, kann er in die oberen Reihen, dann muss er spielen und dann wird er wertvoll. Ich hoffe, das kriegt er hin. Ich hoffe, dass das... Also wenn Larry ihn jetzt geholt hat...
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es natürlich nicht. Aber wenn Larry ihn geholt haben sollte, dann hoffe ich, dass er da auch nochmal genau hingeguckt hat und sie vielleicht ein Plätzchen haben, nicht unbedingt in der 4. Reihe, weil da hilft er einfach nicht so weiter,
das
wie es sein soll. Ist so ein bisschen so, ja. Die Geschichte des Taro Jentsch. Der hat aber einfach ein bisschen mehr Körper.
Dass man das mal über Taro Jentsch sagt, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, und Taro hat, ich weiß nicht, vielleicht auch mehr Eier.
Ja, das,
und das,
also,
ist
das
auch nicht negativ gemeint.
Nö, aber das
ist auch nicht negativ gemeint.
Das fand ich, war auch das, was man direkt von der ersten Sekunde an, wo er wieder hier war, gemerkt hat, dass er sich das in Mannheim geholt hat. Mhm. Dieses rough, dirty Spielen, der fährt viel mehr Checks zu Ende, viel intensiver
auch in den Ecken. Fährt auch mal einmal in die Quere.
Genau, hat kein Problem damit, mal kurz nochmal stehen zu bleiben, den Kontakt zu suchen und solche, diese kleinen Dinger, ja, genau.
Also ich muss sagen, ich wünsche Flo das Allerbeste, weil
absolut.
Hat sich hier, auch in seiner schwierigen Situation hat die Fresse gehalten, was auch ganz wichtig war zu bestimmten Momenten.
Glaube ich, also das weiß ich jetzt natürlich nicht so genau, aber viel auch mit dem Standort identifiziert. Ich habe den öfters auch so mal beim Nachwuchs rumturnen sehen, weiß, dass der da bei den Kids im Nachwuchs sehr beliebt war, da auch den Trainer unter die Arme, über die Maßen unter die Arme gegriffen hat. Insofern würde ich sagen, bin ich auch dabei, kann man wirklich guten Gewissens alles Gute wünschen. Und ja, ich meine, er kommt gebürtig aus Augsburg, wird dann nächstes Jahr auf jeden Fall mit seinem Bruder auch zusammenspielen.
Ach, in Augsburg?
Ja, wenn du das so sagst. ich nehme das jetzt mal als gegeben an. Dankeschön, dass du mir da jetzt nochmal den Aussicht. Sollte es so sein, dann ist es hoffentlich für ihn.
Ich sage ja, es ist nicht leicht, gesprochene Wort. Es ist so flüchtig.
Sollte es so sein, dann ist es für ihn hoffentlich eine runde Situation, wo er sich wohlfühlt. Und erfahrungsgemäß treffen die Jungs dann ja gegen Iserlohn sowieso immer.
Und lieber Augsburger, wenn ich richtig gelegen haben sollte, dann nimmt es mir nicht übel. Es ist einfach so, wie es ist.
Ja.
Alles gut. Ja. Gut. Wir haben an einer Stelle haben wir den Safranigen.
Der hat uns noch freundlicherweise
eine Antwort geschickt.
Er hat sich bereit erklärt, genau da noch ein paar Infos, paar Fragen zu beantworten, die ja normalerweise immer du stellst, weil das eindeutig besser dein Metier ist. Aber
diesmal hast du sie geschickt.
Da ich sie geschickt
habe. Weil ich es ja noch nicht wusste, bevor ich hierher gekommen bin.
Ich das Handy in der Hand habe.
Mach eine, komm, den Rest.
Eine würde ich nehmen.
Eine machen wir jetzt.
Okay, dann würde ich schon tatsächlich gerne nochmal von ihm wissen, welche Erinnerungen er an seine Zeit hier in Iserlohn und im Iserlohner Nachwuchs hat.
Ich habe viele schöne Erinnerungen an den Iserlohner Nachwuchs. Ich wurde immer gut gefördert, hatte dort viele gute Freunde. Leider hatten wir in dem Jahr nicht so viele sportliche Erfolge, aber dennoch war das zwar eine kurze, aber doch eine recht schöne Zeit für mich, muss ich sagen.
Ja, also, da ist doch noch ein bisschen was. Das ist doch auch spannend zu hören.
Ja gut, es bleibt nicht aus, dass gewisse Dinge hier in Iserlohn prägend sind für so einen kleinen Eishockeyspieler, auch für die Zukunft.
Jung, nicht klein, weil klein ist er nicht.
Damals.
Ach so.
Ja, damals wahrscheinlich auch immer noch einer
kleiner
gewesen, kleineren, ja, schmächtigeren auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Genau.
So, wollen wir jetzt mal zum Kern der Sache kommen?
Ja, wem Ehre gebührt, darf man auch nicht vergessen. Also Kaderplanung damit auch abgeschlossen, bedeutet auch, dass Charlie Janke nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen wird, was für mich persönlich wieder sehr, sehr schade ist.
Der tollkühn Verrückte.
Einer von den Jungs, die ich wirklich, wird es keinen Kollegen, keine Kollegin geben, die was Gegenteiliges sagt, die man immer gerne gesehen hat, auch in der Kabine, der sich auf Deutsch gesagt immer den Arsch aufgerissen hat und glaube ich auch im Verborgenen einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte, dass wir dadurch diese schwierige Zeit durchgekommen sind und den Klassenerhalt feiern konnten. Jetzt geht es in eine andere Richtung. Wir wünschen ihm wirklich, also ich persönlich wünsche ihm alles Gute. Du kannst dich da gerne anschließen oder es lassen. Kannst du mal kurz nochmal eben überlegen.
Was ist das jetzt wieder?
Ich hoffe, dass man sich nochmal wieder sieht.
Charlie war wunderbar verrückt. Das muss man einfach sagen. Von der ersten bis zur letzten Sekunde dieser Saison irgendwie immer eine Geschichte wert. Ich erinnere mich noch an unseren Podcast, den wir aufgezeichnet haben mit ihm, wo wir uns wirklich brutal weggelacht haben. Ja. Und jetzt geht's nach Weißwasser, munkelt Mann.
Munkelt Mann, genau.
Auch da
sage ich jetzt gar nichts mehr.
Das kannst du, glaube ich, auch nicht. Also ich habe das Gerücht habe ich auch nur gelesen, dass es so ist.
Gefährliches Halbwissen.
Ja, aber wenn es so ist, was der braucht.
Selbstvertrauen.
Genau. Tore schießen.
Ja.
Und da hat er vielleicht genau den richtigen Schritt gemacht, im Hinblick auf die DL2, weil da wird er welche schießen. Und wenn er das wieder einfach regelmäßig hinkriegt, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass wir den nochmal in der DL sehen werden.
Hoffe ich auch für ihn. Ich glaube, man tut ihm auch Unrecht. Nicht, dass es irgendjemand täte, aber kann es ruhig nochmal sagen, ihn immer auf den Gute-Laune-Bär ähnlich wie den Tim Bender zu reduzieren. Guter Eishockeyspieler, körperlich auch absolut top in Form immer gewesen. Einer der besten auch auf dem Sektor seit der Vorbereitung gewesen. Aber du hast gemerkt, er hat teilweise wirklich gehadert, dass eben die Scheibe, ich erinnere mich an diverse, also da Zentimeter Dinger, die
das
natürlich.
Das Problem ist halt, er kann es.
Ja.
Das ist genau das Problem. Weil ansonsten würdest du sagen, für die Position, dritte, vierte Reihe, die er gespielt hat, mit seiner Energie genau richtig. Aber er selbst hat halt diese Erwartung an sich und die anderen haben sie auch, weil sie wissen, dass er es kann. Und dafür brauchst du einfach mal Lauf.
Du kriegst halt in den, wenn du die Rolle spielst, die sich dann irgendwann herauskristallisiert hat, kriegst du halt nicht diese Vielzahl von Situationen. Und das ist sicherlich dann auch eine Qualität, dass man die dann nutzen muss, wenn man sie denn dann hat. Zeichnet Spieler in der Rolle dann auch aus. Und da fehlt ihm einfach noch, will ich hoffen, diese Kaltschnäuzigkeit. Ansonsten steht da einer langen und glücklichen Profikarriere nichts im Wege.
Macht er schon. Ja, hast du jetzt alle verabschiedet?
Jo, ich habe meiner Kenntnis, also ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Aber ja,
wo geht denn der Gormley eigentlich hin?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte ihn auch gerne weiter bei uns gesehen.
Mhm, ich auch.
Andere Leute so. Übrigens auch. Er sich aber nicht so. Zumindest nicht für
das Geld, das Arrangement, was
auf dem Tisch lag. Was meiner Kenntnis nach gar nicht so ein schlechtes Angebot war, aber gut. We will see. Letztes Jahr ist er dann ja auch, wann kam er? Irgendwann im Oktober? September, Oktober? Oktober, glaube ich. Denke mal, dass das wieder ein Plan bei ihm sein wird, weil man hat ja gesehen, das ist ein Spieler, der sofort weiterhelfen kann und so eine Reputation.
Vielleicht verdient man da auch mehr Geld.
Da verdient man definitiv mehr Geld.
Weil wenn du überlegst, also er hat am Seiler See bei den Roosters 23, 24, 31 Spiele gemacht, davor Sochi 43, davor in Riga 26 plus 2 für Jaroslawl, davor in Straubing 34, davor Frölunda 42. Also er hat eigentlich nie eine Saison komplett durchgemacht. Schon spannend. So, Frage 1. Du hast gar nicht dabei geschrieben, wer sie gestellt hat.
Nee, das kann ich noch rausfinden, aber
na gut, muss dann jetzt auch,
also
okay. Ich lese vor, du antwortest. Wieso seid ihr mal wieder so naiv und startet mit so einem schmalen Kader in die Saison? Eine frühe Verletzung eines Leistungsträgers und es könnte passieren, dass nichts läuft. Siehe Labrie. Und schafft es mal wieder nicht, obwohl es selbst in Augsburg möglich ist, mit 10 Ausländern in die Saison zu gehen. Es nervt einfach, dass jedes Jahr Spieler nachverpflichtet werden, die am Ende überbleiben, weil sie keiner haben will.
Also erstmal Hut ab für das Sentiment dieser Frage. Und das ist noch nicht mal in der Vorbereitung und es ist schon wieder alles scheiße.
Ja, du kommst halt nicht klar auf Kritik, ne?
Auf sachliche Kritik auch nicht so. Ist jetzt auch nicht meine größte Stärke im Charakterzug. Aber da muss ich sagen, ich finde es ein bisschen unverhältnismäßig. Naiv ist hier sicherlich keiner. Einen schmalen Kader würde ich das jetzt auch nicht nennen. Letztes Jahr hatten wir die Diskussion, ob es so eine Riesenidee ist, mit 8 Importspielern in die Saison zu gehen. Da hatten wir, glaube ich, alle eine einhellige Meinung und waren uns auch einig, dass uns das sehr gut getan hätte, da den 9. dazu zu holen, zumindest vor Saisonbeginn. Wenn man sich auch in der Vergangenheit so Personalien wie beispielsweise einen Nick Schilke anschaut, ist es sicherlich auch nicht immer so, dass man sagt, hey, du musst immer unbedingt deine Kontingentstellen komplett ausgereizt haben zum Vorbereitungsauftakt. Ist immer so eine kleine Philosophiefrage. Was ich allerdings wirklich kritisch sehe, ist zu sagen, man schafft es mal wieder nicht, mit 10 Importspielern in die Saison zu gehen, weil das halte ich für unüblich, der Weg, den Augsburg da geht. Normal ist es eben, dass man sagt, hey, du hast deine neuen Importspieler, die dann eben auch zeitgleich spielen dürfen, weil wenn ich 10 Importspieler habe, muss, sofern alle fit sind, einer von denen immer auf die Tribüne. Natürlich ist es so, dass Augsburg eine Importlizenz im Tor hat. Dementsprechend, wenn der nicht spielt, sondern Markus Keller, wird wahrscheinlich dann er auf der Tribüne sitzen, nehme ich jetzt einfach mal an. Also den setzen die nicht auf die Bank, würde ich mal tippen. Und dann zu sagen, Spieler, die am Ende übrig bleiben, weil sie keiner mehr haben will. Ich meine, wir sehen das am Beispiel Brandon Gormley, ist ja das beste Beispiel. Das ist ja,
er meint Henrici.
Ja, gut, da sind wir ja noch, das ist ja ein ganz anderes Thema.
Ja, ich glaube, derjenige, der sie geschrieben hat, diese Frage, hätte es noch ein klein wenig mehr, wie heißt es, diversifizieren können. Mhm. Dann hätte ich die Frage auch richtig gut gefunden. Dahingehend Diskussion 8. oder 9. Ausländer. Ich bin jetzt froh, dass wir über 9 reden.
Das war ja von vornherein
auch dieses so Jahr klar, glücklicherweise, genau. Und ich meine, man muss halt die unterschiedlichen Perioden im Jahr sehen. Ich meine, du und ich, wir wissen, dass ich glaube, es gab keinen, der mehr im Januar gekommen ist, der irgendwas wirklich gerissen hätte. Wobei ich immer wieder sage zu Nick Ritchie, denke ich immer dran, ne? Freundliche Grüße Bremerhaven, das war das Tor des Jahres.
Ja, ich verstehe auch, ich verstehe jeden, für den das nicht als valides Argument gilt.
Nein, ich auch, aber danach, er hat es geschossen.
Ja, ja, danach also, kam nicht mehr so
wenn
viel.
Wenn es jemand anderes geschossen hätte, wäre es okay gewesen, wenn wir es nicht geschossen hätten, wäre es vielleicht eine enge Kiste geworden.
Ja.
Lassen wir es einfach mal so stehen.
Da sprechen wir übrigens an der Stelle aber, und da, ne, das war die 11. und wirklich letzte Importlizenz
ja,
damals.
Da hast du vollkommen recht. Also wir reden jetzt ja auch darüber. Naja, also laut meiner Recherche ist es ja auch so, dass die Iserlohn Roosters auf jeden Fall noch einen Ausländer vorspielen lassen werden in der bald anstehenden Vorbereitung. Und
wie
das könnte ein Tryout werden. Und es könnte noch sein, dass ein deutscher Spieler, ich habe, glaube ich, dessen Namen auch schon gesagt, auch noch vorspielen wird.
Also, wie habe ich es gerade so schön formuliert? Kaderplanung abgeschlossen, Punkt. Wir werden jetzt keinen Spieler mehr fest verpflichten vor Vorbereitungsbeginn.
Achtung, fest?
Fest verpflichten. Mit der Formulierung lässt man sich natürlich in Richtung Tryouts die ein oder andere Hintertür offen. Das ist wohl so.
Ja.
So. Und ja, ich weiß, dass sogar auch mal über das Thema 10 Importspieler gesprochen wurde, irgendwann im Sommer oder auch nach der Saison. Einfach aufgrund der Erfahrung, dass natürlich jemand, der dann neu dazukommt, auch mitten in der Saison gewisse Dynamiken noch immer ein bisschen durcheinander bringen kann, ein bisschen die Vorzeichen sich nochmal ändern. Aber Fakt ist auch, du musst halt am Ende des Tages, kannst du erstmal nur mit 9 Importspielern planen. Punkt. Weil der 10. darf nicht spielen.
Ne? Wie bewertet man aus eigener Sicht die Verstärkungen auf dem deutschen Sektor? Meines Erachtens nach hat man hier im Sommer schwach agiert.
Auch schwach agiert. Also da scheint jemand,
scheint jemand
wirklich nicht zufrieden mit der Kaderplanung zu sein. Verstärkung ist auch in Anführungszeichen gesetzt. Sieht das also nicht als Verstärkung. Stanislav Dietz sehe ich eindeutig als Verstärkung. Johannes Huss war sicherlich nicht umsonst mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft und will da unbedingt auch wieder hin. Wen haben wir dann jetzt noch?
Colton Jobke
soll und wird Stabilität bringen. Etwas, was uns letztes Jahr in gewissen Saisonphasen eindeutig gefehlt hat. Jetzt tut es mir leid, dass
ich Colin O'Bekine. Ich helfe dir gerne weiter, ist kein Problem. Bin noch dafür da, mein Hase.
Colin insofern ist eine Verstärkung, ja, weil er zwischenzeitlich mal weg war, aber eigentlich dann doch wieder nicht.
Noel Safran.
Die U23, genau, du hast dann die U23-Position, wo man sicherlich sehen muss, wie sich das entwickelt. Fakt ist aber auch, wenn die Jungs deine Go-To-Guys sein müssen, ist schon irgendwas falsch gelaufen.
Gut, am Ende, wenn ich da auch noch mal meine unmaßgebliche Meinung dazu beitragen darf, müssen wir auch noch über Henrik Hane reden. Mhm. Das ist für mich eine Mega-Wundertüte. Ich weiß, was er kann. Das ist ein Top-Torhüter.
Also ich habe keine Ahnung.
Er muss es irgendwann mal zeigen, konstant zeigen. Klammer auf, können, Klammer zu. Er hatte nicht die Gelegenheit, das zu tun bislang. Ein herausragendes Talent, sind sich alle einig, aber er muss jetzt kommen, um das auch zeigen zu können. Und er wird in diesem Jahr, würde ich mal tippen, zwischen 10 und 15 Spielen sicherlich kriegen. Und in denen muss er liefern. Wenn er das tut, ist es auch eine super Perspektive.
Was ich an der Stelle, also erstmal, ich habe keine Ahnung, die Male, die ich ihn gesehen habe, sowohl hier in Spielen gegen uns, als auch das eine, ich erinnere mich letztes Jahr zum Beispiel, spielte Düsseldorf zu Hause gegen Straubing auf dem Donnerstag, auch unser direkter Konkurrent damals, und ich habe gedacht, kann jetzt nicht wahr sein, dass die Straubinger das Ding hierher schenken. Da hat der bombig gehalten, also die Male, die ich ihn gesehen habe, der hat es auf jeden Fall drauf. Ich habe keine Ahnung, um zu sagen, kommt da die Konstanz rein. Mich erinnert diese Einschätzung, und die ich für absolut nachvollziehbar halte, sehr an die getroffen wurde, als Hannibal Weizmann damals aus Köln zu uns kam, der vielleicht noch ein paar Jahre mehr schon auf dem Buckel hatte auf dem Niveau, ja. Aber ich erinnere auch immer dran, dass man bei Torhütern vielleicht
nochmal, was den Maßstab des Entwicklungsstandes angeht, vielleicht nochmal das eine oder andere Jährchen draufpackt und das, glaube ich, Henrik insgesamt in der Situation ist, wo er hier sehr gut reinpasst.
Er braucht halt auch dieses Selbstvertrauen. Das glaube ich halt. Er muss sehen, dass er liefern kann auf dem Niveau. Ich meine, ne, letztes Jahr, er hat auch extrem wenig Spiele gemacht, glaube ich, so um die 10 irgendwas plus minus.
Und die hat er ja auch nur gemacht, als Henrik Haukeland verletzt war. Das war ja auch offen, da hat er offiziell aber auch teils so kommuniziert.
Gut gespielt, da hat er auch teils gut gespielt, aber er hat auch in Krefeld halt nicht so viel gespielt. Ne? Das darf man da auch nicht vergessen. Der das, braucht Spielpraxis.
Ja, und du brauchst natürlich, ganz ehrlich, natürlich ist es dann auch bei diesen Kooperationsvereinbarungen so, dann kommst du dann von oben und bist natürlich als ja schon irgendwie ein Goalie, der zumindest mal durchaus DL-Erfahrung hat, wahrscheinlich auch einer der Besseren, die da rumlaufen. Aber ich sag mal, in der DL2 ist jetzt auch keine Laufkundschaft unterwegs. Und dann in ein Konstrukt reinzukommen, wo du es halt einfach nicht gewohnt bist, was vielleicht auch ein bisschen instabil ist, keine Ahnung, Krefeld hatte ja jetzt auch nicht nur gute Phasen letztes Jahr, sind alles keine Ausreden. Ich sehe aber bei ihm, muss ich sagen, wirklich jede Möglichkeit, hier den nächsten Schritt zu machen. Mal ganz abgesehen davon, mit dem Nachnamen musst du ja in dieser Lohn spielen. Ja, komm, den Witz haben wir, ungefähr bei jedem Spiel gegen Düsseldorf gemacht, wo er im Tor stand.
Ich nicht.
Das
Einzige, wo ich dem Kollegen oder der Kollegin, die es geschrieben hat, recht geben würde, Cedric Schiemens hätte man meiner Erachtens nach nicht verlieren müssen.
Mhm. Bumm. Nee, hätte man nicht, also nicht verlieren müssen. So. Hätte sicherlich die Möglichkeit gegeben, da noch weiter zusammenzuarbeiten. Aber, und dann sind wir dann auch wieder beim Thema Kadertiefe, du kannst natürlich auch nicht ewig verpflichten. Ne? Die kosten, alle Geld. Und die kosten nicht nur Gehalt, ja, die kosten dich eine Wohnung.
Ja, viele von den jungen Spielern von der Uhr runtergekriegt,
genau,
die da waren, die auch viel Geld gekostet haben. Mhm. Sei mir nicht böse. Ich glaube, dass das ein Fehler war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da gibt es auch aus meiner Sicht ein, zwei, ich will nicht sagen Gerüchte, sondern glaubhafte Argumentationen, dass das Angebot nicht gut war. Und letztes Jahr so hoch gepusht, abgeliefert, als einziger Deutscher auch fast konsequent.
Vergiss mir meinen Freund Sven Siegler nicht.
Nein, aber von Sven, bei Sven, das ist der Unterschied, musste man nicht erwarten, dass es kommt.
Ja,
das kam einfach, der hat es geliefert. Bei Schiemens war man sich nicht sicher, ob das klappt, und der hat geliefert. Deshalb ist es ein bisschen traurig, ich wünsche ihm alles Gute, aber das ist so. Insgesamt muss man aber auch noch einen Gedanken dazu beisteuern, nämlich die Situation, man kann es kritisieren, dass keine fertigen deutschen Spieler, mal mit Ausnahme von Stanislav Dietz, Henrik Kane gekommen sind im Sturm, hat aber auch damit zu tun, dass man sehr spät erst wusste, dass man den Klassenerhalt macht, und wo man normalerweise Verträge mit deutschen Spielern macht, ist irgendwie Oktober, November, Dezember, da waren die Roosters kein Ansprechpartner für irgendeinen talentierten deutschen Spieler, um hierher zu kommen. Das ist meine Einschätzung. Und deshalb ist das sicherlich auch nicht ganz einfach gewesen. In dem Punkt ein Hoch auf Stanislav Dietz. So, ich habe zwei Fragen. Im letzten Sommer gab es einen Fanstammtisch in der Eishalle. Ist etwas Ähnliches nochmal geplant? Ich fand's gut.
Oh, Lob.
Nee, war hier, stand da. Also ich fand das.
Ja, aber das ist ja Lob von. Du warst nicht da. Aber ich fand's auch gut. Vor allem der Nachsatz, den finde ich gut. Auch wenn es zunächst alles anders gekommen ist als erwartet. Ja, wo recht hat er da recht?
Antwort?
Wird's im Rahmen der Vorbereitung definitiv geben. Eher dann in Richtung Saison, wenn wir auch schon ein paar Eindrücke haben. Weil letztes Jahr war es ja so, dass wir das wirklich im Sommer gemacht haben, um nochmal ein paar Dinge in puncto Philosophie und Herangehensweise
was ist mit dem Live-Podcast
zu erklären. Auch das ist sicherlich ein Thema.
Ja, auch eine geile Nummer, oder? Können wir machen. Wie realistisch ist eine Sonderzugtour in dieser Saison?
Sehr, sehr realistisch. Das Ganze läuft ja immer über unsere Fanbeauftragten. Vor Corona, wo es das letzte Mal gab, in kompletter Eigenregie. Inzwischen ist es so, dass wir da ein bisschen enger zusammenarbeiten, also da auch unterstützen. Organisatorisch in erster Linie, also nicht finanzieller Natur. Das soll nach wie vor ein reines Fanprojekt bleiben. Es ist allerdings so, ich glaube, das kann man an dieser Stelle nochmal betonen, wir haben ja diese Krombacher Bonusaktion für Vereine, also wo jeder, der sich quasi eine Kiste Krombacher kauft, kann den Kassenbon einscannen und dafür Bonuspunkte sammeln. Krombacher Vereinsbonus heißt das Ganze. Infos gibt es bei uns in der Insta-Bio und auch in dem Posting. Ich glaube, wir werden da nochmal darauf hinweisen in den nächsten Tagen. Und am Ende des Tages kommt der komplette Bonus, was am Ende auch immer dabei rauskommt, aber genau solchen Projekten, eben Fanprojekten, die in Kooperation mit den Fanbeauftragten entstehen, Auswärtsfahrten, Sonderzüge und was es da nicht sonst noch so alles gibt, zugute. Und ich habe mir sagen lassen, dass das ein sehr, sehr konkretes Thema ist, zu dem es zeitnah dann auch verbindliche Infos gibt.
München?
Nee, da tatsächlich nicht, weil da kriegst du, also ne, das wäre, ich fände es auch sexy, muss ich sagen. München, für die es nicht wissen, das erste Auswärtsspiel im neuen SAP-Garten, der übrigens, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, unfassbar sein muss oder werden wird. Also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Zwei Tage vor Weihnachten, eigentlich ein sehr attraktiver Termin, aber irgendwie finden die Dienstleister das nicht so witzig, da nochmal Zusatz, also da wird es nicht hingehen. Aber ich lehne mich erstmal aus dem Fenster und sage, es wird wohl einen geben, ja.
Okay. Dann haben wir noch eine Mail bekommen zum Thema Kadertiefe. Haben wir gerade was zu gesagt.
Die Frage geht konkret an dich. Also das ist, glaube ich, ich glaube, die Person wünscht sich, dass da auch noch mal ein bisschen Kritik geäußert wird. Das ist ja nicht so mein Steckenpferd. Wie schätzt du die Kadertiefe ein, Mirko? Fragen wir es mal so.
Ist mir ein Verteidiger zu wenig, um sicher zu sein? Mhm. Hätte man vielleicht auch mit dem Jungen noch mal ein bisschen was machen können?
Man darf ja auch eins nicht vergessen. Wir haben ja, aber du hast ja, letztes Jahr war es ja so, dass zum Beispiel so ein Leo Korus oder Maxim Rausch, dass die durchaus noch Teil des Kaders waren, eben aber nicht auf ihre Spielzeiten gekommen sind und man im Zweifel dann doch eher wieder mit einem Verteidiger weniger gespielt hat, dass du dann, auch wenn er im Kader stand, aber er kriegte nicht die Eiszeit, auch wenn es nur fünf andere waren.
Es wird am Ende in extremem Maße davon abhängen, wie auch die Verletzten-Situation sein wird.
So, und Fakt ist auch, verletzt sich einer der Leistungsträger, wir haben es bei Hubi extrem gesehen letztes Jahr, dann sind wir eben, und das ist auch ein Grund, warum man jetzt nicht jetzt schon mit 10 Imports in die Vorbereitung geht, sind wir in der Lage und werden natürlich auch nochmal reagieren.
Also, da sind ein paar Überraschungen drin. Ich kann das nicht einschätzen, Freunde. Das ist jeder, den ich kenne, wirklich jeder, der weiß, dass ich was mit Eishockey zu tun habe, fragt mich immer wieder, was denkst du vom Kader? Und ehrlich, ich habe die doch auch noch nicht gesehen. Also zumindest nicht die Imports, die aus der Slowakei, aus Schweden kommen. Das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Das muss man so ehrlich sagen. Bei einem Dietz weiß ich, was wir zu erwarten haben. Ich weiß, was ein Job hier aufs Eis bringen kann und bin gespannt, welche Rolle er hier haben wird. Mhm. Das ohne jeden Zweifel, aber alles andere, boah. Die Qualität gefällt mir eigentlich ziemlich gut und scheint doch im Großen und Ganzen ausgewogen zu sein. Ausrufezeichen, keine Frage.
Noch ein Lob, das wird ja immer besser.
Ja, nicht an dich.
Wollte ich gerade sagen.
Im Tor bin ich entspannt. Andi hat zuletzt bewiesen, was er noch drauf hat. Hendrik sehe ich tatsächlich sehr positiv. In der Defensive sehe ich etwas mehr Körperlichkeit, sehe ich auch. Und mit Colin Sainz-Palmer ordentliche Offensivpower. Das Gute ist, dass der Stani das kann. Im Angriff tatsächlich drei ausgewogene Reihen, die alles scoren können.
Sollten.
Stimmt, können sollten, steht da, genauer gesagt. Auch das teile ich. Ich freue mich aktuell schon sehr drauf, wie drei Reihen hoffentlich ordentlich Spaß im gegnerischen Drittel machen. Obendrauf braucht unsere letztjährige erste Reihe sich nicht mehr finden. Die müssen trotzdem auch wieder irgendwie zusammenpassen. Und ich sage ja immer gespannt, wer dann wirklich da miteinander spielt. Ich habe da, was die Qualität des Kaders auf dem Papier betrifft, wenig auszusetzen. Aber Kadertiefe, dort würde ich jedenfalls defensiv ein gestandener Deutscher, ja, kann hilfreich sein, wobei eine Priorität bei einem Angreifer liegen würde. Ja, kommt er. Kommt noch einer. Vertraut mir. Wird schon noch sein. Wenn er einigermaßen die Qualität hat. Das hat in Schwenningen nicht funktioniert, weil er da mit dem Trainer nicht gut konnte. Vielleicht ist das dann anders.
Absolut keine Ahnung, von wem du sprichst.
Ich weiß auch nicht, worüber ich rede. Das ist ja meistens so. Also könnte schon sein, dass das funktioniert und er kann schon ein paar Tore schießen. Alleine eine einzige Verletzung könnte aktuell schon dazu führen, von 4 auf 3 Reihen umzustellen zu müssen, könnte Doppelbelastung einige Spieler. Jetzt warten wir es mal ab. Also
was ich mich an der Stelle wirklich immer frage, ist das nicht immer so? Also wir werden niemals, so wie jetzt Mannheim oder sonst irgendwie, werden wir irgendwelche, sagen wir mal, Spieler, die absolut DL-ready sind und woanders zweite und dritte Reihe spielen würden, einfach auf die Tribüne setzen können. Für den Fall das. Und die funktionieren hier dann auch nicht.
Naja, mein Problem ist halt immer wieder. In einem Jahr erkennt das eine sportliche Leitung am Seilersee und handelt entsprechend. In einem anderen Jahr ist das nicht so. Was nun richtig und wichtig ist, ich würde diese Diskussion eigentlich gerne führen, wenn wir wissen, am Ende der Vorbereitung, wo wir genau stehen und wie die einzelnen Spieler auch so performt haben. Weil, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man einem Osburn einen Vertrag für die gesamte Saison hätte geben müssen. Preis-Leistungs-Verhältnis kenne ich aber auch nicht. Oder ob man den nicht hätte in Tryout holen können, um ihm zu sagen, so ist es. Doug und Axel haben sich anders mit diesem Herrn beschäftigt. Die wissen, was sie kriegen können und die werden auch wissen, wie Preis-Leistung ist. Das sind so Kleinigkeiten, über die kann man diskutieren. Aber alles andere müssen wir abwarten, bis das mal auf dem Eis sich gezeigt hat. Und erst dann werden wir da realistisch, wirklich realistisch sagen können, was es noch braucht. Und das Entscheidende ist dabei auch immer, ja, ein Vertrag ist ein Vertrag und wir haben gesehen, wie wichtig das auch ist, dass er unterschrieben ist. Faktisch ist aber auf der anderen Seite auch, die Lizenz ist am Ende das Entscheidende und ob sie wirklich ausgegeben wird. Und deshalb, ich verstehe eure Gedanken, aber ich mache mir da noch nicht so große Gedanken drüber im Hinblick auf eine Kadertiefe. Faktisch ist, dass das Sommertraining der Roosters in den letzten Jahren in extremem Maße dazu beigetragen hat, dass es wenig muskuläre Verletzungen gegeben hat. Natürlich kann man andere Verletzungen bekommen, aber da jetzt schon drauf zu spekulieren, ist mir zu viel. Zumindest, das haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, im September oder Oktober bekommt man noch Spieler. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich vielleicht, da kenne ich auch Dax Gedanken nicht, weil ich jetzt schon ein paar Tage nicht mit ihm gesprochen habe, mit der 10. Stelle ein bisschen die Möglichkeit offen lässt, was zu tun. Gucken wir einfach mal. Lasst uns diese Frage nochmal thematisieren, wenn wir am Ende der Vorbereitung sind.
Also ich würde halt, wenn sich, weiß ich nicht, Colin nächstes Jahr verletzt, haben wir ein Problem. Und da ist auch egal, wie der Kader drumherum aussieht. So ehrlich müssen wir ja sein. Also wenn der wirklich ein halbes Jahr ausfällt, Gott bewahre, ich klopfe jetzt hier dreimal auf den Tisch. Ja. Mhm. Oder für Hubi gilt das Gleiche auch, muss man ja sagen. Jetzt weiß ich, dass der durchaus immer noch kontrovers gesehen wird, aber das darf man ja auch nicht vergessen, der fehlte auch in der Kabine. Das ist so. Ja. Und das wird nächstes Jahr definitiv so, auch wieder
ein Thema. Jetzt mal eine Frage sein. Von mir, weil wir müssen ein bisschen Hackengas geben. Ja. Ich habe gleich noch einen Termin. Meine Frage, die ich stelle, warum haben wir denn eigentlich unseren Athletiktrainer verloren?
Weil der sich ortstechnisch umorientieren wollte. Maxi kam oder kommt gebürtig aus Süddeutschland, wollte wieder dorthin zurück. Ich glaube auch aus familiären Gründen, privaten Gründen, das weiß ich nicht genau. Ja, und ist ja jetzt in Ingolstadt untergekommen, was deutlich näher an seiner Heimat liegt und eventuell was mit deren Co-Trainer zu tun haben könnte, der auch ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet hat.
Verstehe ich überhaupt gar nicht.
Aber wir haben einen guten Neuen, keine Sorge.
Ach, wer ist es denn?
Wieder einer aus dem gleichen Stall.
Gut. Dann Fragen im Schnelldurchgang. Welchen Spieler aus der ganzen DEL würdet ihr nicht eure Schwester daten lassen? Alter, wer kommt denn auf so eine Frage, bitte?
Da muss ich sagen, da bist du jetzt vielleicht popkulturell nicht up to date. Das ist eher so ein Social Media Ding tatsächlich. Ich hole jetzt nicht weit genug aus, aber man fragt das innerhalb der Mannschaft ganz gerne mal so die Jungs. Ich werde mich hüten, da irgendwas zu sagen. Ich kenne ein paar Jungs, die, ich habe tatsächlich auch eine Schwester, die würden zumindest meine Schwester extrem in den Wahnsinn treiben, mal, aber das muss ja am Ende des Tages immer noch jeder selber wissen. Aber bisher alle, mit denen ich zu tun hatte, Top-Typ. Würde ich jederzeit.
Welchen Mitarbeiter eines DL-Unternehmens, da hätte ich eine Antwort für euch drauf. Okay, meine Prognose, Doppelpunkt. Iserlohn wird Viertelfinale spielen.
Das ist keine Frage, ist aber eine steile These. Warum nicht? Wäre schön. Was ich mir dann so denke, was dann hier los ist.
Ja, also dazu sag ich ja nur, mir wäre es am allerliebsten, wenn wir einfach mal dazu kommen würden, dass wir sagen, Iserlohn hat mit dem Abstieg nichts zu tun.
Das muss sicherlich Prio 1 sein, ja. Du willst dann nicht unten reinrutschen. Das Problem ist halt auch,
wenn du jetzt nicht gerade drüber sprichst, Dunstkreis direkte Viertelfinalqualifikation, also alles Platz 6. Ich sag mal, war ja letztes Jahr auch so, alles ab Platz 8, wahrscheinlich dann eher auch, aber spätestens 9 und 10 ist automatisch mit in der Verlosung, was den Abstiegskampf auch angeht. Ne? Dafür ist die Liga einfach viel zu eng. Insofern ist das wahrscheinlich, also ist es wahrscheinlich ein utopischerer Wunsch, gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, als zu sagen, Iserlohn wird im Viertelfinale spielen.
Ja, ne? Das stimmt. Wer wird der neue Kapitän?
Das wird aller Voraussicht nach die Mannschaft entscheiden. Ich würde jetzt allerdings nicht so eine niedrige, so eine hohe Quote auf Hubert Labrie geben, weil er das letztes Jahr wirklich außergewöhnlich gemanagt hat.
Ich glaube auch, dass das.
Und das sind so Sachen, kann ich jeder. Da, ich weiß, es gibt Menschen, die verdrehen jetzt wieder die Augen und sagen, der ist die Ausländerlizenz nicht wert, der kann zu wenig, macht zu viele Fehler und so weiter und so fort. Dieser Mann ist extrem wichtig für unsere Organisation. Ich sage es nur immer wieder und ich mache drei Kreuze, dass der auch nächstes Jahr noch bei uns ist.
Ist jeder Spieler eigentlich selbst für seine Ernährung verantwortlich oder gibt es da Regeln von der Vereinsseite?
Also natürlich ist jeder Spieler für seine Ernährung selbst verantwortlich, weil wir die ja nicht füttern, sondern die kümmern sich ja selber um ihr Essen. Nein, Regeln gibt es nicht. Es gibt sicherlich Vorgaben und Empfehlungen, beziehungsweise am Ende des Tages sind das auch alles Profis und die wissen schon, was gut für sie ist und was nicht. Es gibt zum Beispiel, ich weiß, Emil Quas isst vor jedem Spiel Nudeln mit, ich glaube, Bolognese-Soße oder so oder irgendwas. Oder einfach nur Nudeln.
Da würde ich auch wieder seine gute Bolo macht.
Da gehe ich jetzt mal von aus, oder dass seine bessere Hälfte eine gute Bolo macht, man weiß es nicht. Das tut dem einen gut, vielleicht dem anderen dann aber gar nicht so, wenn der sich da nochmal so eine Portion reinhaut. Ist am Ende des Tages doch immer ein bisschen individuell abhängig. Aber auch solche Themen sind sicherlich Teil dieser Betreuung durch B2B, durch das Athletik-Department und natürlich auch physiomedizinische Abteilungen. Also am Ende des Tages kann man da aber auch extrem viel rausholen über das Thema Ernährung. Und die Jungs haben da alle Möglichkeiten, auf uns zuzukommen, aber aufzwingen tun wir es ihnen natürlich auch nicht.
Ach, hier gibt es übrigens auch öfter mal ein Mittagessen.
Das gilt ausschließlich nur für den sportlichen Bereich, nicht für die Geschäftsstelle, diese ganzen Themen.
Die Geschäftsstelle ist dann immer die Reste.
Genau.
Wie werden die Reihen aussehen? Ja, wissen wir auch noch nicht. Werden die Herren sich ein paar Gedanken zugemacht haben? Ich versuche das schon die ganze Zeit aus Axel rauszukitzeln. Er will mir aber nichts sagen, ehrlicherweise.
Ja, also ich sag mal, das dürfte jetzt keine Überraschung sein, dass die drei Jungs, die das letztes Jahr gerockt haben, du hast auch, glaube ich, zwischenzeitlich Powerplay-Formationen gesehen, eine erste, die so wieder zusammenspielen kann, wenn Taro und Colin zu den dreien dazustoßen, da wird erstmal wahrscheinlich nicht so viel dran geändert werden. Ob du dann so in die Saison gehst, muss letztlich die Vorbereitung zeigen. Ne? Wenn du feststellst, ich meine, Jack Wirtan und Michael Del Col, ich glaube, Pick 4 und 5 in einem Draft, die kennen sich und es kann durchaus sein, dass die harmonieren. Und dann packst du die beiden halt zusammen.
Ja. Also es ist wie immer, glaubt mir, sie werden am Anfang nicht zusammenspielen und wenn es dann nicht läuft, werden sie wieder zusammenspielen.
Dann kann es natürlich auch sein.
Also
du musst am Ende gucken, wie das funktioniert, was du auch für ein Eishockey spielen willst. Das ist ja auch immer so das Thema, ne, mitten in der Saison, Trainerwechsel, auf Sicherheit bedacht und so. Wir wissen schon und Dagi natürlich als allererster, du musst ja auch ein bisschen was weiterentwickeln über die Zeit.
Könnt ihr im Podcast Michael Bayer grüßen? Nein, ich grüße hier niemanden. Michael, schöne Grüße.
Michael, ist das Hörer 18?
Was soll denn sowas? Ist doch alles.
Echt. Ich habe gesagt, ich habe alle Fragen mitgenommen.
Die Lichtanlage sollte auf LED umgestellt werden. Ist das inzwischen passiert?
Nee, das ist nicht passiert. Das ist natürlich auch eher die Eissporthalle bzw. Bädergesellschaft Ansprechpartner. Meiner Kenntnis nach soll das aber jetzt nach der aktuellen Saison passieren, beziehungsweise muss, glaube ich, auch passieren aufgrund irgendwelcher Auflagen.
Ja, das Fernsehen braucht mehr Licht.
Also ihr wisst, in dem Moment, wo nach der Lichtshow das Licht nicht mehr langsam wieder zurückkommt, sondern einmal zack, einen Klick auf den Schalter und da ist, dann haben wir LED. Bis jetzt ist das der Iserlohner Charme.
Interessante Frage. Wird pure Passion weiterlaufen?
In der, also meiner Kenntnis nach,
Also für alle, die es nicht
wissen. Du bist ja der Presseverantwortliche.
Genau, pure Passion. Die Doku, das Doku-Format, was wir letztes Jahr in Zusammenarbeit mit, wie hieß der Laden nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Media and Rockets und Magenta Sport gemeinsam gemacht haben. Meiner Kenntnis nach wird es das in der Konstellation leider nicht mehr so zustande kommen. Das war immer eine kleine finanzielle Frage. Also ich glaube, alle drei Parteien hätten nichts dagegen, das so weiterlaufen zu lassen. Ich glaube auch, dass speziell die Bilder, die zum Saisonende entstanden sind, sehr, 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 sehr gut angekommen sind. Wobei ich auch sagen muss, in der Phase, wo es nicht so lief, auch da mal den einen oder anderen Einblick zu haben, das war ja auch unser Anspruch. Das hat insgesamt sehr gut geklappt. In dem Format wird es Stand jetzt nicht weiterlaufen, nein.
Dann werden noch Spieler kommen, haben wir beantwortet. Wie schätzt ihr den NRW-Cup ein? Das ist eine spannende Frage.
Bin ich sehr gespannt drauf. Weniger, muss man sagen, auf Düsseldorf und Köln, weil wir gefühlt ja jedes Jahr gegen die diese Teams in der Vorbereitung spielen. Aber ich bin sehr gespannt, was in Krefeld passiert mit Thomas Popisch als Trainer dort. Und ja auch dem ein oder anderen Bekannten aus Iserlohn bekannten Gesicht. Da hört man viele gute Dinge, was jetzt wenig verwunderlich ist bei dem Coach. Und da bin ich mal sehr gespannt, was die für einen Eindruck machen.
Wie kommt es, dass Mirko auf Magenta so oft gegen Iserlohn kommentiert, obwohl er doch Fan ist?
Meine absolute Lieblingsfrage. Ich kann ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, wenn ich es dann mal höre, jetzt meistens machst du, wenn du dann ein Spiel bei uns machst, machst du ja ein Heimspiel, das höre ich dann natürlich nicht, weil ich auch in der Halle bin. Aber ich glaube, einmal habe ich es gehört, weil ich krankheitsbedingt zu Hause war oder so. Da hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht den Eindruck, dass du gegen Iserlohn kommentierst, sondern dass du einfach deinen Job machst in der Situation. Mal so.
Ihr müsst einfach einen Unterschied sehen. Wenn ich für ein kleines Lokalradio, ein sympathisches kleines Lokalradio kommentiere, das aus Iserlohn kommt, auf was könnte der Fokus liegen? Und wie kommentieren wir bei Magenta Eishockeyspiele? Sehr neutral. Das bedeutet schon einen anderen Ton. Ich meine, Konstantin Klostermann kommt aus Köln. Es gibt Patrick Pöhler, der war in Krefeld. Alle haben ihre Herausforderungen, zu Hause zu kommentieren, weil du guckst natürlich besonders drauf. Und man, alle Kommentatoren irgendwie kommen aus einem Bereich, wo es schon mal einen Eishockey-Standort gegeben hat, weil sonst würdest du nicht zum Eishockey kommen. Die allermeisten zumindestens. Und dann ist der Fokus natürlich immer drauf. Und du guckst natürlich, es dann so neutral wie möglich zu machen. Und manchmal kann dann vielleicht auch der Eindruck entstehen, man macht das dagegen.
Du kannst ja in der Situation nicht gewinnen, das sage ich ja immer wieder.
Nein, du kannst nicht gewinnen.
Genauso wie
deshalb mache ich ja auch relativ wenig.
Also wenn du Iserlohn gegen Köln machst, hörst du aus Köln, ja, jeder Iserlohner immer gegen die Kölner und so weiter und so fort. Und aus Iserlohn hast du genau das Gegenteil. Wenn man mal die Vereinsbrille absetzt, ich glaube sogar, wo der Eindruck herkommt, ist nachvollziehbar, weil du natürlich hier ganz, ganz viele Insights, Hintergrundgeschichten, sonst irgendwas hast, was so eine Reportage ja aufwertet. Gleiche gilt zum Beispiel für einen Konsti Klostermann in Köln, wo man auch das Gefühl hat, ja, er spricht ja immer nur über die Kölner. Nee, der Reich hat das Ganze an und das macht so eine Reportage grundsätzlich, finde ich, immer sehr viel wertvoller mit Infos, die er hat, die vielleicht nicht jeder Fan da draußen hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, interessiert mich dann auch, auch wenn es dann gerade die Kölner Haie sind. Muss ich dann wiederum sagen, über die Roosters weiß ich auch alles. Also die wenigsten Sachen, die du da erzählst, sind mir jetzt neu. Das wäre auch traurig, muss man sagen. Aber ich glaube halt, ne, wenn man die Infos hat, warum sollte man dann damit hinterm Berg halten und...
Ja,
diese Ausgewogenheit ist da, kannst du dir um den Kopf stellen.
Ich versuche ja auch Köln gegen Schwenningen oder Düsseldorf gegen, weiß ich nicht, München, so ausgewogen wie möglich für die einzelnen Fanlager zu kommentieren. Und das ist nicht immer leicht, die Neutralität schon, aber du hast es ja gerade sehr gut beschrieben. Wenn du Insights hast, wenn eine Mannschaft gerade aufgrund ihrer Entwicklung mehr von sich reden macht als eine andere, wenn da gerade etwas passiert, wenn sie einen Run hat oder gerade ganz schlecht ist, dann erzählst du automatisch einfach mehr über diese Mannschaft und dadurch ergibt sich dieses Bild, dass man mehr davon hätte.
Wenn sie dir den Switch nicht zutrauen würden, dann würden sie dich ja auch nicht einteilen. Weil du rufst ja nicht da an und sagst, ich will jetzt dieses Spiel machen, sondern Nein. Da gibt es ja andere Menschen, die das entscheiden. Das
entscheidet tatsächlich andere. So, jetzt letzte Frage. Wie würdet ihr den Kader bisher im Liga-Vergleich sehen?
Also ich muss sagen, man vergisst schnell mal, klar, wenn man sich die Neuzugänge speziell auf dem Importsektor anguckt, sind da viele, wie sagt man so schön, Wundertüten, Dark Horses, sonst irgendwas dabei, aber man vergisst schnell mal, dass wir eine erste Reihe gehalten haben von denen, ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt, Tyler Boland und Michael Delcol im Jahr 2024, die zwei von den drei Topscorern sind. Ja, also es gab, Michael hat sogar noch ein Spiel weniger gemacht, 24 Punkte in 19 Spielen seit dem 30.12., also seit es bei uns dann auch lief. Und Tyler Boland 23 Punkte in 20 Spielen. Insofern bin ich da mal gespannt. Für mich ist es schon eine Konstellation mit Corny in der Mitte oder wer auch immer das spielt oder wie die beiden sich aufteilen. Aber grundsätzlich müssen wir uns da, glaube ich, nicht verstecken. Tiefe ist ein Thema, sicherlich. Auch das ist aber jetzt nicht unbedingt was Neues, wenn du mal nach Berlin, Mannheim, München und wie sie nicht alle heißen, guckst. Wir müssen sicherlich schauen, dass wir unsere Stärken aus dem letzten Jahr mitnehmen. Das ist zumindest auf dem Papier, glaube ich, bisher ganz gut gelungen. Und was?
Ich habe Druck.
Mach du hast Druck.
Ich sag jetzt den Abschlusssatz dazu.
Ja, bitte.
Frag mich.
Ja.
Kurz vorm 20. September. Dann wissen wir mehr.
Ist bisher.
Ist so. Das war's für heute, Freunde.
Gut.
Das war der Podcast. Hier ist noch die freundliche Erinnerung an einen von zwei wirklich geilen Werbepartnern. Und das war der Podcast nun wirklich. Wir sind im August wieder für euch da, dann im wöchentlichen Rhythmus.
Jawohl.
Das war der Sommer. Er ist beendet.
Ging schnell.
Verdammt.
Ja, der Podcast jetzt auch. Du musst los. Tschüss Mirko, tschüss Felix.
Tschüss.
Tschüss 20 Zuhörer, nicht ganz 20 Zuhörer.
Ja, aber macht das gut. Nächstes Mal wieder länger. Wenn bis der 21. Wochen. Da ist, lassen wir es krachen. Ja,
ist okay. Für solide euch. Stunde.
Tschüss. Ciao, ciao.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.